Ich muss sagen, ich habe jetzt auch so ein bisschen mehr Respekt vor meinen Blumenerden, weil da steckt so viel Arbeit drin, so viel Forschung, so viel Qualitätssicherung. Wie gesagt, es wird ja immer wieder geprüft, ob alles in Ordnung ist, was kann man besser machen, was optimiert man. Und ich finde, dann sollte man auch den Preis ausgeben, weil da auch so viel Arbeit hintersteckt und so viel Leidenschaft auch drin steckt. Janine, hast du dieses Jahr schon neue Blumenerde gekauft?
Ja, tatsächlich. Es geht ja wieder los. Da brauchen wir neue Erde.
Genau, der Frühling ist da, es geht endlich wieder los. Ich habe auch schon neue Blumenerde gekauft. Wenn ich so vor den ganzen Paletten stehe im Gartencenter oder im Baumarkt, muss ich ehrlich gestehen, bin ich sehr überfordert.
Ja, ich auch. Da ist die Auswahl wirklich riesig und es gibt für alles eine Erde gefühlt.
Ja, es gibt für alles eine Erde, es gibt diverse Substrate, es gibt Dünger, also man kann so viel machen und wir konnten uns gar nicht richtig beantworten, was eigentlich gute Blumenerde ist, wofür man Blumenerde nutzen soll oder wofür man vielleicht besondere Blumenerde benötigt. Und da wir beide uns das nicht richtig beantworten konnten, haben wir einen Ausflug gemacht und haben Flora Gard besucht.
Genau.
Genau, aber ich möchte eigentlich jetzt, ich muss einmal kurz zurückspringen, weil ich dich einmal vorstellen möchte. Das möchte ich den Leuten nicht vorenthalten, warum du heute an meiner Seite bist, anstatt Simon. Viele von euch kennen Janine bestimmt, weil wir auch schon 2 Folgen gemeinsam aufgenommen haben. Ja, Janine ist meine liebe Kollegin hier aus dem Team. Sie macht ganz viel für die Gartenzeit, redaktionell, füllt das Digitalmagazin mit Content, schreibt den Newsletter mit mir. Und genau, da habe ich Janine gefragt, hast du nicht mal Lust, ein bisschen mehr über Blumenerde zu erfahren?
Ja, und ich habe gesagt, absolut.
Ja, genau.
Da gibt es nämlich viele Fragen, die man so hat.
Genau, und das Thema ist einfach so vielschichtig und es ist auch sehr, sehr wissenschaftlich. Aber für die Leute, die es interessiert, ja, haben wir einen Termin bei Flora Gard gemacht und haben uns dort getroffen mit dem Leiter aus der Fachabteilung Gartenbau und zwar mit dem Winfried Temming.
Genau. Ich erzähle einfach mal mehr zu ihm.
Genau, wir haben ihn nämlich ein bisschen durchlöchert und haben gesagt, er soll auch mal was zu sich erzählen, aber...
Genau.
Das gern mal wieder.
Winfried ist nämlich auch schon seit 30 Jahren bei Flora Gard. Also er ist ein absoluter Experte vom Fach, kann man so sagen. Und er hat da auch schon viel mitgemacht, was sich so in der Welt der Erde so entwickelt hat. Und konnte da ganz viel berichten. Und genau, er ist gelernter Zierpflanzengärtner und hat dann später noch ein Studium im Gartenbau gemacht. Ist dann irgendwie hier bei Flora Gard gelandet und macht da ganz spannende Arbeit.
Genau, also er kommt vom Fach, wie du schon gesagt hast, er hat da ganz viel Erfahrung gesammelt und ist ja bei Flora Gard ein alter Hase.
Ja, das kann man so sagen.
Genau, aber er ist nicht alleine in seiner Abteilung unterwegs, sonst wäre es glaube ich auch keine Abteilung. Er hat tatsächlich noch 8 Mitarbeiter an seiner Seite, die dort verschiedene Funktionen ausführen, unter anderem auch Leute, die im Labor tätig sind.
Genau.
Und da wollen wir ja auch ein bisschen tiefer drin eingehen. Wie sieht eine Blumenerde aus? Wie ist die aufgebaut? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Und all das untersucht Flora Gard nämlich dort in dem Versuchsgewächshaus und auch in dem Labor. Janine, wir sind da hingefahren und Christian, das ist der PR-Manager von Flora Gard, hat uns schon gesagt oder ein bisschen vorgewarnt, wir bauen gerade um. Also das ist schon, glaube ich, seit einem halben Jahr jetzt, dass da eine große Umbauphase stattfindet. Und wir konnten uns das neue Labor angucken, aber da wird noch nicht gearbeitet. Das war da sehr chaotisch noch, weil sie sich ein wenig umstrukturieren mussten. Also erzähl mal kurz, wie wir es da vorgefunden haben.
Naja, es erstmal war ganz klar ersichtlich, hier wird umgebaut. Überall waren irgendwie Gerüste und es musste im Gebäude auch irgendwie, musste man umziehen und mal in ein anderes Büro und so weiter, weil da neue Fenster eingesetzt wurden und da ganz viel neu gemacht wurde und eben halt auch das Labor. Und in dieser ganzen Umbauphase mussten natürlich die Laboranten jetzt ja weiterarbeiten, weil natürlich stand die Arbeit bei Flora Gard nicht still. Es wurde weiter geforscht und es wurde weiter an Blumenerden gearbeitet und entsprechend sind die Laboranten dann in ein Ersatzlabor quasi umgezogen. Und das haben wir uns auch angeguckt, genauso wie das Versuchsgewächshaus. Und es war auch alles sehr interessant und vor allem so ein bisschen chaotisch, aber die haben uns berichtet, dass sie da gut irgendwie durchgekommen sind und alles natürlich wie nach Plan weiterlief und sie freuen sich jetzt aber auch, das Chaos hinter sich lassen zu können und in das neue Labor zu ziehen, das wir auch gesehen haben, was mich ja sehr an den Chemieunterricht von früher erinnert hat.
Ja, definitiv. Also das neue Labor vor. Wir saßen da bei unserem Interview da drinnen. Wir durften uns das schon mal angucken. Aber ja, genau, die Sachen, die da so standen, also es war noch nicht direkt eingerichtet, aber was da alles so noch zu sehen war oder schon zu sehen war, ja, hat stark an den Chemieunterricht erinnert, hast du recht. Und sie hatten ja noch diesen Container, den du gerade erwähnt hast, den sie sich dazu gemietet haben, also ein Laborcontainer. Ich wusste gar nicht, dass man sich sowas ausleihen kann. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber da hatten sie ja auch sehr improvisiert, haben da ihre Wagen, ihre Mikroskope, diverse Sachen ja reingebaut, um wirklich den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und also Hut ab, muss ich sagen.
Absolut.
Wenn man mal so überlegt, wenn man jetzt aus dem Büro umzieht oder irgendwie provisorisch irgendwie erstmal in ein anderes Büro ziehen muss, ist ja okay, man nimmt seinen Laptop mit, irgendwie vielleicht noch ein paar Bildschirme, seinen Stuhl gegebenenfalls. Aber beim Labor muss man ja doch schon einiges beachten, beziehungsweise sie müssen ja auch mit sehr viel Werkzeug hantieren. Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber die allererste Frage, und die finde ich eigentlich total wichtig oder die auch so unseren Einstieg vielleicht ein bisschen erleichtert: Was ist eigentlich gute Blumenerde? Das ist so eine Frage oder beziehungsweise diesen Ausdruck gute Blumenerde kennst du bestimmt auch, ist dir bestimmt schon mal in deiner redaktionellen Arbeit auch irgendwie über den Weg gelaufen. Gute Blumenerde, also für gute Pflanzen brauchen sie gute Blumenerde. So,
genau.
Das ist ja, ja, wie gesagt, aber was ist gute Blumenerde? Und ich weiß nicht, ich glaube, du kannst es nicht beantworten, ich kann es auf jeden Fall nicht. Deswegen haben wir das Winfried gefragt und das hat er dazu gesagt.
Also die Erde soll locker sein, die muss stabil sein, überschüssiges Wasser muss gut abgegeben werden soll. Wenn die Erde mal austrocknet, soll das Wasser wieder gut aufnehmen. Da muss der pH-Wert stimmen. Mhm. Ne? Und die meisten Pflanzen haben zwar ähnliche Ansprüche, aber wenn das Moorbildpflanzen, Eriken, Heidegewächse oder Rhododendren sind, dann muss der pH-Wert niedrig sein und möglichst auch lange so bleiben, damit auch die Spurennährstoffe und die Nährstoffe aufgenommen werden können. Zum Beispiel beim Eisen ist es so, wenn der pH-Wert zu stark einsteigt, dann kann noch so viel Eisen in der Erde drin sein. Die Pflanze kann es nicht mehr aufnehmen, weil das Eisen nicht mehr verfügbar ist und die wird dann einfach gelb. Und dann sollte die Erde vielleicht auch noch ein bisschen, also natürlich Wasser speichern können, aber auch puffern können. Das heißt auch Nährstoffe, wenn zu viel da sind, aufnehmen können. Zum Beispiel, wenn zu viel gedüngt wurde. Und auch bei Bedarf, wenn zu wenig Nährstoffe da sind, wieder abgeben. Und das ist das, was eigentlich eine gute Blumenerde erfüllen soll. Und viele, ja, scheinbar günstige Erden können das einfach nicht.
Ja, das ist also gute Blumenerde, Janine.
Ja.
Also ganz kurz zusammenfassend, er hat gesagt, also die muss locker sein, die muss luftig sein, also luftdurchlässig, dass die Wurzeln zum Beispiel auch sehr gut belüftet werden.
Aber gleichzeitig stabil.
Und stabil, genau. Also es darf jetzt auch nicht so sein, dass die neuen Pflänzchen da wegknicken.
Das muss immer ein guter Mittelweg sein.
Ja, genau, da hast du recht, genau. Wichtig ist, dass Nährstoffe enthalten sind. Das hat er auch, er hat von dem pH-Wert gerade gesprochen. Sie soll Wasser speichern können, aber natürlich nicht zu viel, weil sonst gehen die Pflänzchen auch irgendwann ein.
Dann gibt es Staunässe.
Mhm, genau. Und von der Farbe, sie muss dunkel sein und auch so leicht krümelig. Also wenn man die in den Händen hat, soll sie so, ja, so leicht krümelig auseinanderfallen,
genau.
Und auch nicht zu klumpig sein. Also
ja,
das ist gute Blumenerde. Ich finde es sehr, sehr spannend. Floragard forscht ja auch sehr, sehr viel. Und es hat sich ja auch ganz viel getan, so wenn man jetzt mal überlegt, wie war die Blumenerde vor 30 Jahren und wie ist sie jetzt heute. Der Weltmarkt hat sich zum Beispiel geöffnet. Das heißt, man guckt auch mal, wie machen die Leute in Übersee das, wie ist da die Blumenerde oder die Forschung geht auch in Richtung ja, Klimaanpassung, wie muss eine Erde zum Beispiel sein oder wie ist die Erde, die Blumenerde in Italien oder Frankreich, wo es vielleicht mal mehr Trockenperioden gibt. Das heißt, man guckt mal nach links und rechts. Ja, aber auch auf dem Düngemarkt hat sich viel getan, ne?
Ja, es tut sich ja in allen Bereichen was. Also das kennt man ja auch. Überall entwickelt sich alles irgendwie weiter. Und da muss man natürlich als Erdenhersteller auch irgendwie mit der Zeit mitgehen. Und wir haben ihn einfach mal gefragt, wie war das eigentlich früher mit der Blumenerde? Und wie ist das im Gegensatz dazu heute?
Da hat sich echt viel getan. Also ich vor 30 Jahren bei Floragard angefangen habe, dann waren bestimmt 90% oder vielleicht sogar 95% der Blumenerde-Substrate, die bestanden noch aus Torf. Torf, Kalk und Dünger. Also Torf praktisch als ja, Ausgangsstoff, als Blumenmaterial. Und dann kam Kalk dazu, um den pH-Wert einzustellen, weil Torf eben von Natur aus niedrigen pH-Wert hat. Und dann Dünger, um die Nährstoffe anzureichern. Und damals gab es aber auch viel Standardsubstrate. Da gab es zum Beispiel unser TKS 1 und TKS 2, Torfkultursubstrat 1 und 2. Einmal für die Anzucht und einmal für die Weiterkultur oder zum Topfen der Pflanzen und dann noch eine Handvoll von anderen Standardsubstraten. Und aber in den letzten 30 Jahren hat sich da wirklich viel getan. Einmal im Profigartenbau haben sich die Betriebe weiterentwickelt. Die haben dann nach Spezialrezepturen gefragt, die genau abgestimmt sind auf die Bedingungen im Betrieb. Was die Düngergehalte, die pH-Werte, die Zusammensetzung, die Luftkapazität, Wasserspeichervermögen, Aufdüngung und so weiter betrifft. Und wir haben mittlerweile 7000 Rezepturen in unserer Rezepturdatenbank. Nicht alles Hobbyerden, also da haben wir vielleicht 200, 150 bis 200. Der Rest sind Profisubstrate, da kommen täglich neue Substrate dazu. Und es werden neben dem Hochmotor, muss man ehrlich sagen, der auch schon in unterschiedlichen Qualitäten eingesetzt wird. Es gibt da Weißtorf, es gibt Schwarztorf, es gibt groben, feinen, superfeinen Torf. Werden heute ganz viele unterschiedliche organische und mineralische alternative Ausgangsstoffe eingesetzt, wie Rindenhumus und Holzfasern und Kompost und Kokosmark aus Indien, Sri Lanka, Miscanthus und Ton und Perlite und Vermiculite. Zum Teil, um die Eigenschaften der Substrate zu optimieren, zu verbessern. Torf ist zwar gut, aber für manche Anwendungen nicht optimal. Das ist manchmal hilfreich, zum Beispiel Perlite zuzugeben, damit die Wasserdurchlässigkeit besser ist. Oder Ton, um die Pufferung zu verbessern. Und dazu kommen dann noch eine Unmenge an unterschiedlichsten Düngern, die heute eingesetzt werden.
Ja, da hört man schon, Erde ist nicht gleich Erde. Das, was nämlich viele denken, was ich auch immer wieder feststelle im Gespräch mit anderen, vor allem nach meinem Besuch dort oder unserem Besuch dort, man denkt immer so, okay, ich habe ja Erde im Garten. Und die Erde, die ich jetzt kaufe, da wird wahrscheinlich einfach irgendwie noch was beigemischt, damit die irgendwie besser ist und damit die Pflanzen da besser drin wachsen können und dann passt das schon. Aber man hat ja hier gerade gehört, was Winfried erklärt hat, dass die Grundlage gerade früher vor allem Torf war. Also das, was man als Erde oder unter Erde verstanden hat, das bestand vor allem aus Torf. Und heute muss es natürlich immer mehr ersetzt werden, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber total spannend, also es war für mich total der Aha-Moment, total beeindruckend.
Ich muss sagen, als ich bei Flora Gard war, habe ich das erste Mal in meinem Leben Torf angefasst.
Ja, ich auch.
Also wir haben ja da auch ein bisschen was sehen können. Flora Gard hat dort ein Versuchsgewächshaus, also muss man sich vorstellen, wie ein großes Gewächshaus, auch wie hier in der Gärtnerei. Und in einem davon war ein großer Tisch aufgebaut, da waren diverse Behältnisse, ich war 15, 20, ich weiß es nicht.
Bestimmt.
Auch ein bisschen für die Mitarbeiter mal zum Anfassen, aber auch vielleicht für Besucher, dass sie sich das vorstellen können. Und da waren diese ganzen Zusatzstoffe oder diese ganzen Inhaltsstoffe.
Die ganzen Bestandteile.
Bestandteile, ja. Genau, schöneres Wort. Ja, auch zu sehen und anzufassen. Und unter anderem waren da, glaube ich, auch zwei Torfarten. Da war auch so ein dicker Torfballen drin.
Ja.
Und ich fand es total spannend. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie so mit Torf auseinandergesetzt. Ich habe immer, also man weiß ja, okay, Torfabbau ist nicht gut, gerade für die Umwelt. Das, ne, es ist auch abgespeichert und man braucht einen Torfersatz. Gerade die Politik, die fordert das auch. Ja, dass Torf vor 30 Jahren Hauptbestandteil von Erde war. Und ich fand, also für mich war das so ein, du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, aber für mich war das irgendwie so ein Wow-Moment. So, das ist Torf, weil es fühlt sich auch so leicht an, so krümelig. Ja, aber ich habe eben ja schon gesagt, es wird ganz viel geforscht und das ist ja auch das, was Flora Gard eben macht. Das ist ja auch Hauptbestandteil eben neben der Qualitätssicherung, die auch sehr stark im Fokus steht, dass daran geforscht wird, einen Torfersatz zu finden. Und wir haben Winfried natürlich auch danach gefragt, also warum ist Torf eigentlich so negativ behaftet? Warum ist es schlecht für die Umwelt? Warum fordert die Politik überhaupt jetzt, dass wir einen Torfersatz brauchen? Und das war seine Definition oder seine Erklärung dazu.
Also es ist ja sehr, sehr komplex geworden. Einmal, um wirklich die Qualität, fachliche, gartenbaufachliche Qualität der Erden im Profi- und Hobbybereich zu verbessern. Und andererseits, und das ist ja die Entwicklung, die ist gerade in den letzten Jahren noch stärker auf uns zugekommen, um uns an die ja, geänderten politischen oder auch gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen. Also da geht es dann eher darum, den Torf zu ersetzen, um eben die ökologischen Auswirkungen zu reduzieren. Zum Beispiel auch den CO2-Fußabdruck der Erden zu verbessern. In Bezug auf Naturschutz ist das beim Hochmotor schon seit mittlerweile 40 Jahren eigentlich gelöst, dass eben keine intakten, Torf nicht aus intakten Mooren abgebaut wird, sondern nur Moore, die vor langer Zeit entwässert wurden, um sie landwirtschaftlich zu nutzen, oder brachliegende Moore. und die auch dann wieder von der so renaturiert werden müssten. Und das ist nicht nur in Deutschland so, auch mittlerweile in anderen Ländern so. Heute geht es eigentlich, aber das ist ja, die Diskussion kennt ja jeder, eher um den Klimawandel, um CO2, um andere ökologische Auswirkungen. Und da ist eben so, dass, weil Torf als fossiler Rohstoff eingestuft wird, also ähnlich wie Öl oder Gas, da wird im Prinzip der Kohlenstoff, der in dem Torf drinsteckt, wird zu 100% angerechnet. Und deswegen ist der CO2-Fußabdruck von torfhaltigen Erden schlechter. In Torf sind keine Nährstoffe enthalten, deswegen ist Torf auch so gut geeignet. Der ist im Prinzip wie so ein, der ist frei von allen Nährstoffen. Und es ist relativ einfach, mit Düngergaben unterschiedliche Nährstoffgehalte, Zusammensetzungen einzustellen. Wenn andere Stoffe in dem Torf dazukommen, wie zum Beispiel Kompost, der Kompost enthält von Natur auch schon sehr viel Kalium, dann reichert man über den Kompost schon viel Kalium an und braucht dann kein Kalium mehr anzureichern mit dem Dünger. Dann muss man andere Dünger verwenden. Auf der anderen Seite kommt man dann schnell auch an Grenzen heran, die Pflanzen nicht mehr vertragen. Ne? Also mehr als 20% Kompost ist dann schon wieder schwierig, weil man schon längst über dem Limit drückt. Aber das ist wirklich so ein Abwägen. Und da braucht man ein viel Erfahrungswissen, wie dann die Rezepturen so aufgebaut werden und welche Dünger man dann einsetzt. Dann hängt es auch davon ab, beim Profisubstraten, wie dann im Betrieb dann kultiviert wird, mit welchen Düngern dort gearbeitet wird und, und.
Das klingt auf jeden Fall
kompliziert. Also Erde ist so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Ja, ja. Das ist nicht so, wie vielleicht ein Laie das so oftmals annimmt.
Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
Ja, man hört schon, das mit dem Torf ist nicht so einfach. Also zumindest mit dem Torfersatz. Torf ist eine gute Grundlage für Blumenerde. Das hat er uns erklärt. Das habe ich jetzt gelernt auf jeden Fall. Aber es ist nicht so leicht zu ersetzen. Und da forscht Floragard eben auch, herauszufinden, womit kann man das gut ersetzen. Genau, und das machen sie in ihrem Labor und auch in ihrem Versuchsgewächshaus. Haben wir eben schon kurz angerissen, dass wir uns das anschauen durften. Da stellen die nicht nur ganz neue Produkte her, sondern sie forschen eben auch weiter an bestehenden Produkten, um sie weiterzuentwickeln, zu verbessern. Und aber halt auch, um die Qualität von bestehenden Erden zu sichern und immer wieder zu überprüfen, ob die Bestandteile auch alle noch genauso richtig sind. Und genau.
Was ich so spannend fand, dass sie wirklich 7.000 bis 8.000 Proben pro Jahr dort untersuchen. Also das finde ich ist echt eine Hausnummer, wenn man sich das mal überlegt. Und ganz, ganz viel kommt eben auch aus dem Profigartenbau, damit habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so beschäftigt. Ich meine, klar, wenn man selbst irgendwie Hobbygärtner zu Hause ist, denkt man manchmal vielleicht auch nicht so über den Tellerrand hinaus, was man aber tun sollte, dass natürlich der Profigartenbau der größere Abnehmer ist als der Hobbygärtner. Und ich finde, das hat er nämlich auch gesagt, dass es so wichtig ist, dass sie da wirklich auch genau auf die Qualität achten, weil man muss sich mal überlegen, wenn jetzt ein Gartenbau ungefähr 30.000 Kubikmeter Erde abnimmt und die Verhältnisse, die Inhaltsstoffe, die stimmen nicht richtig und die wollen dann Millionen von Pflanzen da dort mit kultivieren und da stimmt irgendwie was nicht mit der Rezeptur und das funktioniert nicht, die Pflanzen wollen nicht anwachsen oder fallen um oder die Wurzeln gammeln oder so. Das ist ja auch ein sehr, sehr hoher Schaden, der dann da passiert. Von daher ist es so, so wichtig, dass sie da auf die Qualität achten und dass sie da diese Proben immer nehmen und darauf achten.
Ja, absolut. Das war total faszinierend, weil man da so gar nicht dran denkt. Ne? Also man denkt, okay, ich als Endverbraucher kaufe da meine Erde und die packe ich irgendwie in meinen Garten und pflanze da meine Pflanzen ein. Aber Erde wird ja auch an ganz anderer Stelle noch gebraucht. Und das ist eben so, dass dann der Profi-Gartenbau auf die zukommt, also um mal so einen Blick in den Alltag zu bekommen. Mhm. Und die haben bestimmte Bedingungen, auf die sie irgendwie achten müssen, wo sie ihre Pflanzen halt kultivieren wollen. Und Floragard kümmert sich dann eben darum, quasi auch in Absprache noch mit dem Vertrieb, mit Marketing und so weiter, mit alle möglichen Abteilungen spielen da irgendwie mit und versuchen dann die perfekte Rezeptur eben herauszufinden oder machen das eben auch. Und dabei wird dann eine passende Mischung zusammengestellt sozusagen aus diesen verschiedenen Bestandteilen, von denen wir auch schon so ein bisschen gehört haben. Und dann werden erstmal Pflanzen in die Erde gesetzt. Und dann wird erstmal getestet mit, also werden so ein paar Parameter irgendwie angepasst und dann in der Erde ist ein bisschen mehr davon drin und in der ein bisschen mehr davon. Und dann wird geguckt, wie sich die Pflanzen da unter den gleichen Bedingungen entwickeln. Mhm. Um dann eben das perfekte Substrat für diesen einen Einsatz quasi im Profigartenbau herauszufinden. Genau.
Ja, und das durften wir nämlich vor Ort auch uns angucken. In dem Versuchsgewächshaus war nämlich auch ein Tisch aufgebaut, wo, ich weiß nicht, hunderte von roten Lieschen standen. Also die sprangen ins Auge. Es war ein total schöner Anblick, als man in dieses Gewächshaus kam. Es war auch ein sonniger Tag und dieses Rot leuchtete einem so entgegen. Und da hat Winfried uns nämlich erzählt, dass da gerade ein Test läuft, jetzt nicht für einen Profigartenbau. Es ist nämlich ein Test von der Uni Oldenburg gewesen. Aber da sind sie nämlich genau ähnlich vorgegangen. Das waren, glaube ich, immer pro Mischung, sag ich mal, 20 bis 30 Pflanzen, die sie damit angesetzt haben und haben dann geguckt, wie verhält sich die Pflanze? Wächst die gut an? Geht sie, wie schnell ein wird sie gelb? Ist sie mickrig? Wie sieht die Wurzel aus? Und genauso gehen sie nämlich vor. Also das dauert natürlich auch immer so ein paar Wochen, weil so eine Pflanze braucht ja auch ein bisschen Zeit, um anzuwachsen, sich dort wohlzufühlen, sich zu entwickeln. Aber dort hat man auch schon gesehen, er hatte nämlich einen Topf hochgehoben, da waren nämlich die Blätter schon so welk und die Pflanze sah einfach nicht gut aus. Und da kann man schon von ausgehen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Mischung gewesen für die Anforderungen der Pflanze. Und er hat gesagt, was sie dann noch machen, also ist natürlich Auge zu Auge, sie gucken sich die Pflanze an, sie überprüfen aber auch die Wurzel und, das hat er gesagt, das tut zum Schluss ein bisschen weh, schneiden sie die Pflanze aber auch ab, weil auch die Pflanze wird nachher untersucht. Also sie untersuchen ja nicht nur die Erde und die Wurzel, sondern sie untersuchen auch den Pflanzenwachstum. Also ja, wie ist die Pflanze gedeiht?
Wie viel Masse kam dazu, so hat er es genannt.
Wie viel Masse ist denn dabei rausgekommen? Ist das eine starke Pflanze? Wie sehen vielleicht die Stängel aus? Wie sehen die Blätter aus? Wie hat sich das entwickelt? Also auch ganz, ganz spannend. Aber weißt du, was ich auch spannend finde oder was ich eigentlich auch jetzt vielleicht für die Hörer sehr interessant finde? Du hast ja gesagt, sie forschen ja eben für neue Produkte, das haben wir auch gerade ein bisschen beschrieben. Aber sie gucken ja auch mal nach links und rechts, was machen so die Wettbewerber, was stellen die für Erde her? Und in diesem Zuge machen sie auch sogenannte Leistungstests oder ich nenne es jetzt einfach mal Vergleichstests. Also sie schauen jetzt auch mal. Und da fokussieren sie sich auch auf die Simulation von Gartenbesitzern. Also wenn jetzt vielleicht ein Gartenbesitzer Erde kauft, der nicht so den grünen Daumen hat oder vielleicht auch gerade mit dem Gärtnern anfängt und vielleicht nicht optimal gießt, nicht optimal düngt, dann gucken sie auch, wie stark kann man diese Erde ausreizen, wenn jetzt nicht optimal gedüngt oder gewässert wird. Und was Winfried darüber erzählt hat, weil ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, das hören wir uns auch nochmal eben an.
Wir wollen natürlich unser Produkt verbessern. Ne? Darum geht es ja eigentlich, neue Produkte, neue Mischungen zu erzielen. Und wichtig sind natürlich auch Wettbewerber für uns. Also wir machen auch regelmäßig Wettbewerbsversuche, Vergleiche. Das sind auch so für uns auch so Leistungstests, wo wir unsere Produkte, Blumenerden, teilweise Substrate mit Blumenerden vom Wettbewerb vergleichen. Wir machen das häufig ganz bewusst, dann auch etwas extremer. Das heißt, wir spielen dann auch einen Endverbraucher, der vielleicht nicht so den grünen Daumen hat, der nicht nachdüngt oder zu wenig nachdüngt oder nicht richtig bewässert, zu viel wässert oder zu wenig wässert. Das heißt, wir simulieren das auch im Versuch, um auch die Unterschiede unter extremen Bedingungen rauszukitzeln. Das ist auch so eine Philosophie, die hinter der Marke Floragard steckt, dass eben der Stress für die Pflanze gemildert wird. Das heißt, auch in extremen Situationen immer noch ausreichend Nährstoffe nachgeliefert werden oder das Wasser gut aufgenommen wird, wenn die Erde mal ausgetrocknet ist. Und das ist uns für diese Leistungsversuche mit Wettbewerbern sehr wichtig. Und das machen wir nicht nur mit deutschen Wettbewerbssubstraten, sondern auch mal mit italienischen, französischen. Und das wird auch von den Kollegen im Vertrieb gerne gesehen. Da geht es uns auch nicht darum, irgendwelche Wettbewerber schlecht zu machen. Also wir wollen einfach sehen, wie stehen wir im Vergleich zu denen. Müssen wir an unseren Rezepturen was machen?
Wahnsinn, was Blumenerde eigentlich alles so kann, oder?
Ja, das sowieso. Und dass man die auch so optimieren kann, dass es irgendwie unter möglichst vielen Bedingungen auch gut geht am Ende. Das ist schon, also da steckt wirklich extrem viel Forschung und Wissenschaft hinter, was ich überhaupt nicht gedacht hätte.
Fallen dir so ganz spontan vielleicht ein paar Personen ein, die dankbar sind, dass Floragard diese Leistungstest oder dieses Simulieren?
Ja, ich glaube, da falle ich mir schon selber ein. Also, ich meine, mittlerweile setze ich mich auch immer mehr damit auseinander, so, ne? Und was brauchen meine Pflanzen eigentlich? Aber gerade am Anfang weiß ich noch, ich hatte überhaupt keinen Plan. Also ich habe einfach irgendwie eine Blumenerde gekauft, wo auch drauf stand, das ist für alles gut oder so, ne? Und dann wundert man sich nämlich am Ende, wenn die Pflanze stirbt. und nicht gut klarkommt irgendwie. Und gerade dann auch mit Düngen, also damit ist man ja auch immer leicht überfordert. Es gibt auch so viele verschiedene Dünger und Möglichkeiten und Zeitpunkte, wann man düngen soll und so weiter. Und das ist schon gut, dass da irgendwie Experten dahinter sind, die das mitdenken, ne? Und nicht nur quasi die Erde für Menschen herstellen, die da voll den Plan von haben, sondern halt auch für die, die da vielleicht überfordert mit sind, aber trotzdem gerne ein gesundes Pflanzenwachstum möchten.
Ja. Und was man auch sagen kann, Erde verzeiht auch ein bisschen.
Ja.
Also wenn man, wie gesagt, nicht den grünen Daumen hat und ich auch Hand aufs Herz bei mir, also mir ging es ähnlich oder geht es ähnlich. Ich habe so, als ich angefangen habe zu gärtnern, auch eher vielleicht die günstigere Erde genommen, vielleicht auch gerade am Anfang, wo man nicht so viel Geld zur Verfügung hatte oder gerade mit dem Garten angefangen ist, auch noch nicht so die Leidenschaft entwickelt hat. Jetzt hat man ja auch so eine Bindung zu seinen Pflanzen.
Ja, total.
Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, aber ist ja auch eigentlich total was Schönes. Aber jetzt denke ich auch, ich gebe lieber 2, 3, 4 Euro mehr aus und meinen Pflanzen geht es gut. Und ich finde auch, man sieht es und man merkt es einfach. Ne?
Absolut.
Dieses Gießen auch, da bin ich auch wirklich nicht gut drin. Also ich kann gießen, ja, schaffe ich nicht, aber dieses regelmäßig. Also ich muss mir wirklich, ich bin sowieso ein Listenmensch, ich muss mir immer Listen machen und irgendwelche kleinen Bemerkungen oder irgendwie Erinnerungen. Aber ich vergesse es dann manchmal auch regelmäßig zu gießen. Von daher bin ich auch happy, dass die Erde oder gute Blumenerde nun mal auch das Wasser speichern kann. Ja, jetzt haben wir aber ja schon uns gerade als Beispiel genommen, dass wir vielleicht auch schon mal Fehler gemacht haben bei Blumenerde oder bei der Anwendung irgendwas falsch gemacht haben. Und Winfried haben wir das auch gefragt, worauf muss man überhaupt achten oder was gibt es so für Fehler, die vielleicht der Endverbraucher machen könnte bei Blumenerde oder beim Blumenerdenkauf. Und die Tipps hat er uns noch mit auf den Weg gegeben.
Gut, manchmal ist das natürlich verwirrend, wenn man im Gartencenter oder beim Baumarkt in der Erdenabteilung ist, quasi manchmal erschlagen auch von der Vielfalt der Erden. Und man findet ja auch viele Spezialerden dort, zum Beispiel Kakteen für Orchideen und Bonsais. Und wenn man wirklich Pflanzen hat, die ganz spezielle Bedürfnisse haben, also wie zum Beispiel die Orchideen, dann sollte man keine universelle Allround-Blumenerde verwenden, sondern da sollte man schon eine spezielle nehmen, weil die eben genau die Eigenschaft mitbringt, die eben diese Orchideen in dem Beispiel brauchen. Eine sehr grobe Struktur, weil eben die Pflanzen sich an die Bedingungen als Aufsitzerpflanzen im Regenwald auch angepasst haben. Ganz wenig Nährstoffe, ganz dosiert und also die richtige Spezialerde. Also nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Balkonpflanzen hat, da gibt es auch Spezialerden für Balkonpflanzen. Die sind natürlich auch besser, weil die gezielt abgestimmt sind auf die Ansprüche von Balkonpflanzen, zum Beispiel mehr Dünger enthalten, Langzeitdünger enthalten. Da ist es nicht so kritisch, wenn ich dann eine normale Blumenerde nehme. Das kann ich machen, gerade wenn ich keinen großen Erdenbedarf habe. Aber bei den Spezialisten, da sollte man wirklich zu den Spezialerden greifen. Oder ein anderer Fehler ist, wenn man wirklich teure Kübelpflanzen gekauft hat, die in große Kübel gesetzt werden, dass man da eine einfache Blumenerde, ist auch eine normale Floragat-Blumenerde, dafür kann man sicherlich verwenden. Aber da gibt es eben Spezialerden, wie zum Beispiel unsere Kübel- und Palmerde, die halt viel mineralischer sind, die eine gute Drainage haben, die immer für einen guten Wasserabzug sorgen. Und da sollte man schon dann auch eine entsprechende Spezialerde verwenden. Ja, das beim Kauf und ja später bei der Anwendung, dass man ja rechtzeitig auch nachdüngt, obwohl viele Erden auch schon Langzeitdünger enthalten. Aber es hängt, wie lange der Dünger wirkt, das hängt dann von den Wetterbedingungen dann auch ab. Und dass man bei Erden mit Langzeitdüngern, wie zum Beispiel unsere Aktivpflanzenerde, nicht zu früh nachdüngt, weil da ist einfach schon genügend Nährstoffdünger drin. Man kann dann später schon nachdüngen, aber nicht zu früh. Ja, und dass man auch grundsätzlich nicht auf eine gute Drainage achtet. Das heißt, wenn man größere Gefäße hat, unten auf jeden Fall so eine Drainageschicht einbauen, mit Bimsgranulat zum Beispiel. Oder vielleicht auch noch ein bisschen was drunter zu mischen von dem Bimsgranulat, damit die Pflanzen nicht absaufen. Also es vertrocknen eigentlich weniger Pflanzen, als letztendlich absaufen. Um das so ein bisschen banal auszudrücken, weil dann Staunässe da ist und die Pflanzen anfangen zu faulen und nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden.
Also was ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, ist, man muss schon wissen, was man da erstens für Erde hat, wofür man sie benutzen möchte. Soll die in Kübel oder soll die ins Beet? Zum Beispiel, das ist schon ein großer Unterschied, hat er ja gerade auch gesagt, bezüglich Drainage, ganz wichtig. Und dass auch ganz viele Spezialerden ihre Berechtigung haben tatsächlich am Ende. Also da braucht man nicht denken, dass das alles irgendwie nur Marketing ist, sondern das ist schon mit Sinn und Verstand dahinter.
Was er auch gerade gesagt hat, dass gerade wenn man eine teure Kübelpflanze hat, wenn man sich jetzt welchen ganz, ganz tollen, teuren Olivenbaum angeschafft hat, dann sollte man schon auch eine Erde wählen, die ja gut ist für den Olivenbaum, die den Olivenbaum gut versorgt. Wäre total schade, wenn man dann einfach irgendwie günstigere Erde nimmt und der Baum geht dann irgendwann ein oder mickert so vor sich hin. Ne?
Also, ja, dann spart man am falschen Ende tatsächlich. Ja,
definitiv. Also das ist mir auch nochmal so aufgeploppt. Ja, dann habe ich gedacht, absolut. Mensch, guck mal, das ist doch irgendwie auch wichtig, weil im Nachgang ärgert man sich dann. Was er nicht gesagt hat, aber was auch, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn wir über Erde, Blumenerde, Pflanzen und so sprechen, ist eine Bodenanalyse. Janine, hast du schon mal eine Bodenanalyse gemacht?
Nee, muss ich leider ehrlich gestehen, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe da schon so oft von gelesen auch und Experten sagen das auch immer wieder bei mir in Interviews, dass man am liebsten als erstes mal eine Bodenanalyse machen soll, weil dann weiß man auch erst, wie man düngen muss und was die Pflanzen eigentlich noch brauchen. Weil, na klar, man kann erstmal grundsätzlich sagen, die und die Pflanzen brauchen die und die Nährstoffe irgendwie und da unterscheiden sich bestimmte Pflanzentypen. Aber am Ende muss man ja auch wissen, was steckt eigentlich in meinem eigenen Boden gerade drin. Und selbst wenn ich da noch Pflanzenerde kaufe und sie mit untermische, irgendwann sind da die Nährstoffe ja auch aufgebraucht. Man muss schon wissen, welche Grundlage habe ich eigentlich, damit man dann weiß, wie man damit umgehen muss.
Genau, dazu immer eben gesagt, also das macht man ja für seine Sträucher oder Stauden oder so. Also wenn man jetzt Kübel bepflanzt oder irgendwie so oder ein bisschen Terrassen begrünen will, dann ist das jetzt, brauchst du keine Bodenanalyse, genau. Und dann packst du eh deine Erde rein, die du gekauft hast. Aber genau, also das wollte ich nochmal eben dazu ergänzend sagen, ist vielleicht den meisten auch klar, aber ja, aber sag mal kurz, warum hast du es nicht gemacht?
Ja, Zeit? Wahrscheinlich irgendwie schiebt man das auf oder denkt vielleicht auch zwischendurch, ach, so wichtig ist das bestimmt gar nicht. Ich mache das einfach alles nach Gefühl, aber ich glaube, das ist schon eigentlich wichtig. Also ich sollte das unbedingt mal machen dieses Jahr.
Soll ich dir mal was gestehen? Also ich habe es auch noch nicht gemacht.
Was?
Soll ich dir mal sagen, warum? Das sage ich jetzt mal hier ganz offen und ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Angst wovor, genau?
Vor dem Ergebnis.
Nee, mein Gartenboden ist nicht gut.
Ja, ganz, also da bin ich ganz ehrlich, weil ich bin so ein Mensch, gerade jetzt so, was das Gärtnern angeht, ich bin da schon, ich entwickle mich vielleicht ein bisschen, also ich bin sehr ein Perfektionist, was das angeht und ich habe ein bisschen Angst, wenn jetzt das Ergebnis kommt und sagt, irgendwie dein Boden ist nicht gut und ich habe da irgendwie diverse Stauden schon drin, die vielleicht die und den, oder genau den Boden brauchen und mein Boden, gibt das nicht her, dass ich dann anfangen würde, irgendwie alles umzugraben und umzugestalten und aufzubessern oder nachzudüngen. Und ich sehe mich schon wie so ein verrücktes Huhn durch meinen Garten rennen und überall alles auszubessern. Deswegen schiebe ich das irgendwie so ein bisschen vor mir her.
Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, aber ich glaube, man braucht da gar nicht so viel Angst vor haben. Ich glaube, es ist schon gut zu wissen, ob man eher einen säureren Boden hat, so ein bisschen, oder eher in die andere Richtung, damit man zumindest, also teilweise kann man ja auch schon sehen, welche Pflanzen in einem Garten gut wachsen. Kann man schon so ein bisschen abschätzen, glaube ich, wie gut der Boden da bestellt ist, sage ich mal. Ne? Aber ich glaube, sinnig ist es schon grundsätzlich, gerade fürs Düngen, ne? Dass man herausfindet, was der Boden eigentlich schon gut an Nährstoffen enthält und was man vielleicht schon zugeben sollte.
Genau. Und man kann ja tatsächlich auch schon so Selbsttests kaufen. Na, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, diese gibst du dann, hast du ein kleines Reagenzglas, packst da deine Erde rein, dann kommt noch irgendwie, was weiß ich, destilliertes Wasser zu, ein bisschen irgendwie so eine Tablette, wo dann diese ganzen, was ist, die den pH-Wert dann misst. Also das kann man auch super zu Hause machen. Kleiner Tipp, man kann es aber auch einschicken. Also hier zum Beispiel im Nordwesten gibt es das Landwirtschaftliche Untersuchungs- und oder die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt, ganz kurz LUFA gesagt. Da kann man es dann ja auch mal professionell testen lassen.
Genau.
Ja, und Winfried hat auch gesagt, dass das schon wichtig ist. Und warum das so ist, das hat er uns auch erzählt.
Häufig sind ja viele Böden überversorgt mit Phosphor oder Kalium. Und dann macht es keinen Sinn, da weiter auch mit Phosphor- oder kaliumhaltigen Dünger zu arbeiten. Deswegen so in Abständen, nicht unbedingt jedes Jahr, so alle vielleicht 2-3 Jahre, eine Bodenuntersuchung machen zu lassen, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sinnvoll. Und das kann man ja bei der LUFA hier in Oldenburg sehr gut machen. Innerhalb von 2-3 Tagen haben wir ein Ergebnis. Wir machen das manchmal auch, wenn wir auch von unseren Kunden im Profibereich, wir machen ja auch viele Serviceuntersuchungen für Gartenbaubetriebe. Manchmal schicken die uns auch solche Proben ein, die leiten wir dann gleich weiter zu LUFA und lassen die dort untersuchen. Dann ist das wir haben es auch schon mal versucht, selber zu machen, aber da ist dann ein Ergebnis da, was wirklich plausibel ist und mit dem man auch arbeiten kann.
Also, ich würde sagen, Wir haben ganz schön viel gelernt auf jeden Fall jetzt.
Ja, ich bin auch total dankbar, dass wir dort Winfried besuchen durften und er uns ganz viel erzählt und erklärt hat. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch so ein bisschen mehr Respekt vor meinen Blumen, Erden, Säcken, die zu Hause liegen.
Absolut, ja.
Ja, weil da steckt so viel Arbeit drin, so viel Forschung, so viel Qualitätssicherung. Wie gesagt, es wird ja immer wieder geprüft, ob alles in Ordnung ist. Was kann man besser machen? Was optimiert man? Also es ist so vielschichtig. Und ich finde, dann sollte man auch den Preis ausgeben für diese gute Blumenerde.
Genau, das haben wir jetzt auch gelernt.
Genau. Ja, weil da auch ja, so viel Arbeit hintersteckt und so viel Leidenschaft auch drin steckt.
Ja, und der Garten und die Pflanzen, die werden es einem danken.
Genau, definitiv. Man hat auch einfach viel, viel länger was. Die blühen üppiger, die wachsen besser und die fühlen sich einfach dann in euren Gärten viel, viel wohler.
So ist das.
Ja, ich möchte zum Schluss noch mal ein bisschen darauf eingehen, was Winfried eigentlich so große Freude bereitet an seiner Tätigkeit. Also er hat ja, ist ja gelernter Zierpflanzengärtner. Also das heißt, er hat sich damals ja bewusst dafür entschieden, in Richtung Gartenbau zu gehen, hat dann auch noch Gartenbau studiert. Ist jetzt bei Flora Gart und ich finde, im Gespräch hat man ihm auch angemerkt, wie er da drinne steckt, wie leidenschaftlich er dabei ist, dass er Lust hat, immer wieder neue Sachen zu entwickeln. Wir haben ihn aber einmal selbst gefragt, was wirklich seine größte Freude an der Tätigkeit bei Flora Gart ist und das hat er dazu gesagt.
Also jetzt für mich persönlich, vielleicht auch für andere Kollegen, jetzt mal nicht die Kollegen im Labor, sondern die halt so in der Fachberatung, in der Produktentwicklung zuständig sind, dass wir eben ein eigenes Versuchsgewächshaus haben. Also wir kommen ja alle aus dem Gartenbau, wir sind ja alle Gärtner, Gartenbauingenieure und dass man trotz der vielen Büroarbeit eigentlich immer noch einen Bezug zu Pflanzen hat. Also wir gehen täglich mindestens einmal ins Gewächshaus, manchmal nur so ein bisschen, um Luft zu schnappen oder sich so ein bisschen zu besinnen und schauen uns die Pflanzen an, wie sie sich entwickeln, welche Rezepturen im Prinzip da sich besonders gut darstellen und haben dann zum einen ständig den Kontakt zu Pflanzen. Wir sind natürlich auch viel in den Betrieben unterwegs, ne, sehen das dann auch vor Ort, haben viel, sind gut vernetzt, viel Kontakt zu Versuchsanstellern, zu unseren Kollegen im Innen- und Außendienst, zu den Werken. Also ist unwahrscheinlich vielfältig und wie gesagt, und man hat noch direkt Bezug zu Pflanzen, nicht nur PC vor sich den ganzen Tag. Das gehört natürlich auch mit dazu. Aber das ist schon eine tolle Sache. Und es geht ja sogar dahin, dass wir auch Kunden im Ausland besuchen und schauen, wie die in Japan arbeiten oder in Spanien und die Anforderungen als Impulse auch mit hier reinnehmen für die Produktentwicklung. Also es ist nicht als losgelöst irgendwie in kleinen geschlossenen Tempelchen, sondern da sind wir schon ziemlich nah dran an der Praxis.
Ja, das finde ich, hat er sehr, sehr schön formuliert. Und ich muss sagen, ich finde es auch Wahnsinn. Er hat jetzt ja noch ein paar Tätigkeiten hinzugefügt, was er noch so macht. Also, dass sie auch viel im Ausland tätig sind, sich sehr, sehr stark austauschen. Ich finde es halt toll, wie vielseitig der Beruf da bei Flora Gart ist oder auch den Beruf, den Winfried da ausführt oder vielleicht auch die anderen Leute aus seinem Team. Und das finde ich auch bei uns so schön, muss ich ja mal eben ganz kurz erzählen. Also, ne, weil du und ich, wir sind ja nun mal auch hier für den Gartenbereich tätig. Und ich konnte das gerade richtig fühlen, was er gesagt hat, oder teile das sehr mit ihm. Dieses, ja. Wir sitzen nicht nur vorm PC, sondern klar, wir sitzen natürlich viel mehr vielleicht vorm PC als er, aber wir dürfen auch mal raus. Wir dürfen auch mal raus. Nee, aber wir können also für die Recherche, für redaktionelle Artikel, für Fotos, für Bilder, eben jetzt für Podcast-Aufnahmen, dass wir auch ganz viel draußen sind, in der Natur sind, in den Gärten sind und das ist eigentlich.
Ja, und auch da live vor Ort sind, ne? Mhm. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Wir dürfen nämlich tatsächlich auch noch ein Erdenwerk besuchen. Da freuen wir uns schon ganz riesig drauf. Und zwar das Erdenwerk Strenge. In Ostfriesland, in Ostrauderfehn. Und da dürfen wir uns mal angucken, wie die Erde denn eigentlich jetzt am Ende in den Sack kommt. Weil jetzt haben wir uns natürlich den ganzen Forschungsteil angeguckt und wie es überhaupt zu einer neuen Blumenerde kommt. Aber wie sie jetzt am Ende zusammengestellt und in den Sack kommt und zu uns nach Hause letztendlich dann ja in den Garten kommt, das haben wir uns dann auch nochmal angeschaut.
Genau, und darauf bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr das auch seid und einfach mal reinschnuppern möchtet, wie ja, die Erde überhaupt in den Sack kommt, dann Bleibt dran und hört auf jeden Fall auch in unsere nächste Folge rein. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Janine, dass du
mich
so tatkräftig unterstützt hast und freue mich dann auf die nächste Folge mit dir.
Ja, ich mich auch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.